HR Info. Das Interview.
Mit Mariella Milkova. 8 Jahre lang hat er sich immer wieder auf die Lauer gelegt, um wildlebende Wölfe in Deutschland zu beobachten und zu fotografieren. Axel Gumille, Biologe, Filmemacher und Fotograf aus Frankfurt. Er hat nicht nur faszinierende Fotos von Wölfen geschossen, sondern daraus auch den ersten Bildband gemacht, der das Leben der deutschen Wölfe in freier Natur dokumentiert. Die Wölfe sind also zurück, aber wie gehen wir Menschen damit um? Und wie kann ein Zusammenleben gelingen? Diese Frage bewegt den Wolfscanner und Fotografen Axel Gumille ganz besonders. Er ist heute zu Gast in HR Info, das Interview. Axel Gumille, erst vor kurzem wurde in Biebertal im Landkreis Gießen ein Wolf gesichtet, fotografiert und auch ganz offiziell bestätigt. Haben Sie sicher auch mitgekriegt, so wie ich Sie einschätze. Wenn ich dort in der Gegend wohnen würde, ehrlich gesagt, ich wäre ein wenig verunsichert. Wie ist das bei Ihnen? Freuen Sie sich, wenn Sie solche Meldungen hören?
Ich finde das total super. Ja, ich würde mich freuen, absolut, wenn ich den sehen würde. Ich habe natürlich an vielen anderen Stellen schon welche gesehen, aber dass auch in Hessen jetzt immer mal wieder einzelne Tiere nachgewiesen werden, das finde ich ganz toll.
Hand aufs Herz, wie groß war die Verlockung, sofort die Kamera zu greifen, ins Auto zu hüpfen und nach Gießen zu fahren und Ausschau zu halten nach diesem Wolf dort?
Also die Aussicht darauf, Wölfe zu sehen, finde ich immer ganz toll. Aber ich weiß aus meiner Erfahrung, dass das aussichtslos gewesen wäre. Also,
wieso aussichtslos? Ich meine, Sie haben ja tolle Fotos gemacht.
Ja, aber die Tiere sind extrem scheu, extrem vorsichtig. Und man kann sich dann nicht darauf verlassen, dass die an einem Tag hier sind und am nächsten noch an derselben Stelle zu einer vernünftigen Zeit. Also da braucht man viel Glück.
Also das heißt, hier in Hessen haben Sie noch nie einen frei lebenden wilden Wolf gesehen?
Nein, ich habe es aber auch noch nie hier versucht, denn zurzeit gibt es ja keine Nachweise für territoriale Wölfe in Hessen. Und insofern lohnt sich das jetzt auch nicht, das hier zu versuchen.
Territoriale Wölfe heißt ein Wolf mit festem Stammsitz sozusagen in einem bestimmten Revier.
Ein Revier, das er als sein eigenes betrachtet und auch verteidigt. Und das wird dann auch markiert. Also dann gibt es auch Möglichkeiten, die Wölfe dort nachzuweisen.
So einen gab es ja mal im Reinhardswald in Nordhessen. Ne? Der war von 2006 bis 2011
ja,
dort.
Ja, lang ist her, genau.
Genau, wurde dann tot aufgefunden. Aber das war damals eine große Sensation. Der erste Wolf in Hessen, der sich dort auch niedergelassen hatte.
Ja, traurigerweise blieb der ja immer alleine. Der war seiner Zeit ein bisschen voraus.
Der Lonely Wolf, also das ist ja das Image, das man immer so hat vom Wolf.
Ja, dieser Lonely Wolf, das sind meistens die Wölfe, die sich absondern auf der Suche nach eigenen Revieren. Das ist dieser klassische einsame Wolf.
Aber man hört und liest ja immer wieder von Wölfen, die offenbar Hessen durchqueren. Da gab es ja in den letzten Jahren immer wieder so Meldungen. Unter anderem wurde auch ganz in der Nähe von Frankfurt ein Wolf auf der Autobahn überfahren. Also das war schon wirklich ganz dicht auch an der Stadt dran. Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass man überhaupt in Hessen einen Wolf zu Gesicht bekommt? Sie haben gesagt, das ist total schwierig, aber es werden ja offenbar immer mehr.
Ja, es werden bundesweit mehr Wölfe, jetzt nicht in Hessen, aber die Chance, dass die nach Hessen einwandern, die ist natürlich groß. Und das wird auch passieren. Das ist nur eine Frage der Zeit.
Gibt es irgendwie Schätzungen? Gibt es Zahlen, wie viele da auf der Wanderschaft gerade sind?
Ja, das ist wirklich schwer zu beziffern, denn man kann im Grunde nicht die einzelnen Wölfe zählen, sondern nur die Rudel. Und ein Rudel ist immer eine Wolfsfamilie, also die Alttiere, die Jungtiere dieses Jahres und die Jungtiere des Vorjahres. Und die müssen sich dann alle irgendwann eigene Reviere suchen. Das heißt, die machen sich auf Wanderschaft, ziehen los. Und das sind diese Tiere, die dann irgendwo in Deutschland auftauchen können, auch in Hessen.
Ich habe gelesen, letzte Zahlen 2016, 46 Rudel bundesweit in Deutschland.
Ja, inzwischen ist es auf 47 Rudel korrigiert worden und 21 Paare. Und die Paare werden dann irgendwann, also das ist zu vermuten, eigene Junge haben. Und wenn die dann eine Familie gegründet haben, dann würden die auch als Rudel gelten.
Die waren ja bei uns so rund 150 Jahre ausgerottet und haben wir ja gerade schon angesprochen. Solche Meldungen lösen einerseits Faszination bei Menschen aus, andererseits aber auch gewisse Ängste. Auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass man einem Wolf begegnet hier bei uns in Hessen, könnte es ja vielleicht doch mal passieren. Was muss man denn beachten, wenn man wirklich einem Wolf begegnen würde?
Also aus meiner Sicht sehr wenig. Ich habe ja für mein Buch sehr, sehr lange versucht, Wölfe aufzuspüren und zu fotografieren. Und dafür musste ich ja nah an die Wölfe rankommen. Und mein größtes Problem war, meine Anwesenheit zu verbergen.
Die hatten einen Tarnanzug immer an, ne?
Ja, ich hatte auch so einen Tarnanzug, genau so einen lustigen. Ja, der sieht ein bisschen albern aus, aber er funktioniert. Aber das Ding war wirklich, dass ich halt versuchen musste, dass die Wölfe nicht meine Anwesenheit bemerken. Und sobald sie das getan haben, waren sie weg. Insofern ist meine Erfahrung, dass die Wölfe wirklich extrem scheu und extrem vorsichtig sind. Und deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, man muss da irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, wenn man einem Wolf begegnet, weil ich das nie erlebt habe. Also ich habe über 200 Mal jetzt wildlebende Wölfe in Deutschland gesehen. Und da war keine einzige brenzlige Situation dabei. Gar nichts. Völlig harmlos alles.
Wie haben Sie das eigentlich gemacht? Trotz Tarnanzug, der Wolf kann Sie doch riechen, oder? Wie sind Sie trotzdem so nah an ihn rangekommen, um zu fotografieren?
Ja, mit sehr viel Vorarbeit, muss man sagen. Also ich habe glücklicherweise das Vertrauen von Leuten, die mit den Wölfen wissenschaftlich arbeiten oder die Wolfsreviere betreuen. Da gibt es Wolfsbeauftragte. Die wissen häufig auch nicht ganz genau, wo die stecken, aber die wissen ein ungefähres Gebiet. Und dann bin ich da reingegangen, also habe in dem Gebiet nach Spuren zunächst mal gesucht. Und toll ist zum Beispiel jetzt, wenn man einen sandigen Untergrund hat, was in den Wolfsgebieten häufig der Fall ist.
Also zum Beispiel in der Lausitz in Ostdeutschland.
In der Lausitz in Ostdeutschland oder auch, ich war sehr viel in Sachsen-Anhalt, ich war auf militärischen Sperrgebieten unterwegs und da sind häufig sandige Flächen. Und wenn es dann mal geregnet hat, dann hat man eben, wenn man Wolfsspuren findet, den Nachweis, okay, die sind hier, die waren da und die Spuren sind nicht älter als der letzte Regen. Und das ist ein super Hinweis darauf, wo die sich in dem Gebiet befinden. Ich habe das meistens im Sommer gemacht, weil die Wölfe dann stationär sind. Das bedeutet, die haben irgendwo eine Höhle, man weiß aber nicht wo, da geht auch keiner hin. Kein Forscher, kein Fotograf, kein Wolfsbeauftragter, die sind streng geschützt. Mhm. Aber man weiß also, in diesem Waldgebiet irgendwo stecken sie drin. Und dann habe ich halt versucht, anhand der Spuren so ein bisschen einzugrenzen, wo die sind. Und weil die Jungen noch nicht sehr mobil sind, kommen die Alten dann dahin zurück. Und dann muss ich praktisch vor dem Wald irgendwo warten, an der Freifläche. Und wenn ich Glück habe, kommen irgendwelche Alten raus, die die Jungen füttern oder die halt Futter bringen oder die da wieder weglaufen zum Jagen. Und irgendwann kommen die Jungen auch selbst raus. Die unternehmen dann nämlich Spaziergänge und wollen einfach die Umgebung erkunden. Und die sind noch sehr naiv dann.
Seit einigen Jahren wird ja, das kann man schon bemerken, die Rückkehr des Wolfes ja mit großen Aufklärungskampagnen begleitet. Also es gibt Wolfsbotschafter, Wolfsinformationszentren, Wolfsmanagement der einzelnen Bundesländer, auch hier bei uns in Hessen. Da hat das Umweltministerium, habe ich mal nachgeguckt, im Internet Tipps und Infos über Wölfe zusammengestellt. Es gibt Hilfsangebote für Landwirte, für Schäfer. Der NABU Hessen hat eine schnelle Eingreiftruppe, Herdenschutz eingerichtet und schult ehrenamtliche Herdenschützer zeigt Schäfern, wie sie Elektrozäune bauen zum Schutz ihrer Herde. Also einerseits feiert man schon die Rückkehr des Wolfes als großen Erfolg auch für den Artenschutz. Aber auf der anderen Seite klingt es so, als müssten wir uns ganz schön rüsten gegen den Wolf. Wie gefährlich ist der Wolf denn jetzt wirklich für uns Menschen?
Also für uns Menschen halte ich den Wolf für ungefährlich. Also ein gesunder Wolf ist für Menschen ungefährlich.
Ja, aber dieses Märchen vom bösen Wolf, das sitzt ja offenbar ganz tief.
Man muss es natürlich im historischen Kontext sehen. Also dass Wölfe für Menschen früher, sagen wir mal, ein anderes Bedrohungspotenzial hatten. Nicht für die Menschen selbst, aber für deren Vieh. Früher waren die Menschen viel mehr auf ihre Nutztiere angewiesen. Und da konnte es schon wirklich bedrohlich sein, existenzbedrohend auch, wenn jetzt Wölfe immer wieder das Vieh attackiert haben. Das ist heute ja nicht mehr in diesem extremen Maße der Fall. Und insofern hatten die Leute früher auch viel mehr Respekt oder Angst vor den Wölfen, weil er wirklich großen Einfluss auf ihr Leben haben konnte. Nicht direkt, weil er die Leute gefressen hat, aber weil er das Vieh angegriffen hat.
Biologe, Filmemacher und Fotograf Axel Gumille in hr-info das Interview. Auf Ihrer Homepage habe ich mal nachgeschaut, da schreiben Sie, wilde Tiere, das ist meine Leidenschaft. Sie waren viel unterwegs in der ganzen Welt, in Afrika, Asien, Europa, haben viele wilde Tiere gesehen, Schneeleoparden im Himalaya, Nashörner in den Savannen Ostafrikas, Alligatoren in den Sümpfen von Florida oder Tiger im indischen Dschungel. Sie haben ja auch in Indien als Naturführer in einem einem Tigerreservat gearbeitet. Sind da Wölfe in Deutschland überhaupt noch interessant für Sie? Das ist ja eine ganz andere Kategorie.
Ja, sind sie. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das war natürlich ein Privileg, so viel rumzukommen. Und ich habe mir immer versucht, Möglichkeiten zu schaffen, all diese fantastischen Tiere in ihren natürlichen Lebensräumen erleben zu dürfen. Aber ich habe ja hier vor der Haustür angefangen. Ich war ja nicht gleich in Indien oder in Tansania, sondern ich habe hier in Hessen, in Deutschland angefangen.
Zu fotografieren.
Auch zu fotografieren. Tiere, zunächst mal Tiere zu beobachten. Die haben mich einfach immer interessiert. Dann bin ich rausgegangen und habe die zunächst beobachtet und wollte dann das, was ich so schön fand, also ich fand es einfach toll, die zu sehen. Und das, was ich schön fand, wollte ich für mich konservieren. Und dann kam ich halt darauf, mit der Fotografie anzufangen, als persönliches, ja, als kleine Trophäe und Erinnerung an diesen schönen Moment.
Weil Ihre Mutter auch Fotografin war, ne?
Ja, deren Kamera habe ich benutzt für meine Gehversuche, genau. Das war natürlich eine glückliche Fügung. Ja, dann stellte sich das Ganze als recht teuer heraus und dann kam ich halt früh auf die Idee, ach komm, dann versuchst du mal deine Fotos zu verkaufen. Und ja, das hat dann halt so ein bisschen mehr schlecht als recht geklappt, aber ich habe tatsächlich halt als 15-Jähriger mein erstes Foto verkauft und habe 150 D-Mark dafür bekommen.
Wow, das ist eine ganz schöne Summe. Sie sind ja auch dann ganz frech in dem Alter in die Redaktion Das Tier reinmarschiert in Frankfurt. Das war so in der Nähe Ihrer Schule.
Ja, genau.
Diese berühmte Zeitschrift von Jimek und Seelmann, die beiden rausgebracht haben und haben sich einfach angeboten.
Ja, das stimmt. Ich habe geklingelt, ja, und dann waren die so nett, da ich ja nun mal da war und haben mir dann halt ein bisschen was erklärt. Und dann kam ich halt immer wieder und habe so meine ersten Fotos da verkauft und so ein bisschen laufen gelernt, wie ich das dann auch mache mit den Verkäufen. Und das war für mich natürlich total gut. Und das habe ich dann über mehrere Jahre machen können und bin dann in meinen Semesterferien auch immer für die unterwegs gewesen und kam so auch zum ersten Mal nach Indien.
Aber Ihre große erste Story für diese Zeitschrift, Das Tier, das war ja nach dem Mauerfall, glaube ich, ne? Da haben Sie eine Geschichte über die DDR gemacht, die Sie ja sehr gut kannten, weil Ihre Mutter stammte von dort. Und Sie waren jeden Sommer immer in Sachsen und Sachsen-Anhalt und haben da Ihre Angehörigen besucht.
Ganz genau. Und ich war genau dort unterwegs, wo heute die Wölfe sind.
Genau. Da schließt sich der Kreis.
Absolut.
Ne?
Das war für mich natürlich immer so meine Kindheitserinnerung, dass ich wirklich in diesen Gebieten unterwegs war, die ja auch damals schon toll waren. Also da gab es halt Tiere, die habe ich hier nie gesehen. Da gab es Eisvögel, Elbe, Biber, Kraniche, Seeadler, Fischadler. Also tolle Arten, die ich hier wirklich nicht gesehen habe. Und insofern war das für mich immer super, dass ich meine Sommerferien in der DDR verbringen konnte. Und weil ich dort fotografiert habe, hatte ich halt dann gegenüber den Profis, die etabliert waren, einen Vorteil, als die Mauer fiel. Und dann habe ich halt das Ganze angeboten und dann war ich einfach den anderen voraus und habe halt ein paar Sachen losbekommen. Und das war für mich ein wichtiger Schritt.
Also kann man dann vielleicht sagen, dass der Wolf für Sie so faszinierend ist, um nochmal auf meine Einstiegsfrage zurückzukommen, weil Sie damit auch ein Stück Heimat irgendwo verbinden, weil er ja quasi aus Polen nach Ostdeutschland eingewandert sind, genau in die Gegenden, die Sie eigentlich kennen, wie Ihre eigene Westentasche?
Also zum gewissen Grad ja. Das war schon von der Thematik etwas, was mich so mit meinen Anfängen verbunden hat. Aber eine Frage, die mich sehr umtreibt, ist ja tatsächlich, wie können wir es denn heute schaffen, im 21. Jahrhundert Seite an Seite mit Wildtieren zu leben? Also die Bevölkerung auf der Welt nimmt immer mehr zu. Eins der Kernprobleme ist ja, dass die Lebensräume der Wildtiere verschwinden. Und da frage ich mich immer, wie geht das? Wie können wir so eine Koexistenz hinbekommen? Und im Zuge dessen war ich ja dann auch sehr viel unterwegs und habe fotografiert oder Filme gemacht über solche Naturschutzfragen und Fragen der Koexistenz. Und das war dann halt mit Tigern in Indien, mit Löwen in Tansania, mit Bären in Rumänien oder den Schneeleoparden in Zentralasien. Das waren natürlich alles total reizvolle Sachen. Aber jetzt, da die Wölfe hier zurückgekehrt sind, kann ich derselben Frage ja auch vor der Haustür nachgehen. Und das hat für mich eine ganz große symbolische Bedeutung. Wir können ja nicht von anderen verlangen, dass sie Tiger in Indien retten oder Löwen in Tansania, wenn wir selbst es nicht schaffen, mit so ein paar Raubtieren zurechtzukommen. Also glaube ich, Hat das schon eine ganz große Symbolwirkung, wie wir damit umgehen?
Axel Gumille in HR Info, das Interview. Biologe, Filmemacher und leidenschaftlicher Wolfsfotograf und Kenner, wie wir gerade rausgehört haben. Ich habe jetzt was für Sie. Das ist unsere Interviewbox. Da kommen immer Dinge rein, die etwas mit unseren Gästen zu tun haben oder mit dem Thema, für das sie stehen. Schauen Sie mal rein, was da als erstes.
Keine Überraschung
da raus, kommt kein Wolf raus, kein kleiner. Nehmen Sie vielleicht mal das erste. Da ist erstmal ein Bild drin.
Ja.
Sagt Ihnen das was?
Ich kenne das Bild nicht. Ich vermute aber, dass es aus einem Spielfilm stammt.
Ja, also auf dem Foto sieht man eine Frau neben einem Wolf am Ufer eines Sees liegen. Das ist eine Szene aus dem Film Wild von Nicolette Krebitz. Kam letztes Jahr bei uns in die Kinos und hat doch für großes Aufsehen gesorgt, denn da wird die Geschichte einer Frau erzählt, die sich verliebt in einen Wolf, mit ihm zusammenlebt, dann in einer Hochhaussiedlung in Ostdeutschland und durch die Begegnung mit dem wilden Tier sogar zu ihrem eigenen Ich findet.
Ich habe davon gehört, dass es den gibt und ich habe es leider nicht. Nee, habe ich leider nicht.
Also er hat sogar einige deutsche Filmpreise bekommen und wir hören mal kurz
Schande
rein.
Mich, ja.
Ich habe einen Wolf gesehen im Park. Bald gehen wir hier weg. Ich weiß, dass es Ihnen genauso geht wie mir.
Also es ist eine total irre Geschichte. Eine Frau, die quasi mit dem Wolf kuschelt. Sie haben mich eben fragend angeguckt. Ich habe irgendwie so ein bisschen Irritation in Ihren Augen gesehen. Im Internet musste ich jetzt wirklich auch feststellen, gibt es so einiges aus der Schublade Wolfskuschler, also Menschen, die den Wolf verklären. Es gibt Foren, wo Leute über Begegnungen mit Wölfen diskutieren, angeblich magische Wolfsbegegnungen beschreiben, Wolfsküsse. Erschreckt Sie sowas?
Ich fürchte ja. Das ist ein bisschen realitätsfern. Wölfe sind Raubtiere.
Dass ein Mensch mit einem Wolf in einer Art Beziehung, Liebesbeziehung zusammenleben kann, das ist völliger Schmuh, oder?
Ja, das halte ich für ein bisschen
Dankeschön.
Illusorisch.
Gucken Sie mal bitte auf das Zweite, was in der Kiste liegt.
Ja. Okay, Moment. Ah, ja.
Das ist eine Broschüre des NABU, Naturschutzbund Deutschland, für Kindergärten und Grundschulen über den Wolf. Und die Aktion heißt, fand ich sehr hübsch, Rotkäppchen lügt.
Ja, sehr passend.
Ja, genau. Das liest man nämlich immer wieder, dass sich Erzieherinnen, besonders so in Waldkindergärten, große Sorgen machen. Was wäre denn, wenn hier ein Wolf plötzlich im Wald herumstreift? Und darum werden auch schon kleinste Kinder an den Wolf herangeführt. Und da gibt es einige Materialien, die der NABU zur Verfügung stellt. Unter anderem auch ein spezielles Wolfslied für Kinder von Eckhard Pieper. Auch da hören wir mal kurz rein.
Jetzt wohnen wieder wilde Wölfe hier bei uns im Wald. Seid willkommen, ihr seid noch nicht viele, aber bald. Wundervolle Wesen wanderten von Ost nach West. Und es werden mehr, wenn du sie lässt. Ahu, ahu.
Ein bisschen Wolfsgeheule muss schon sein.
Finde ich super.
Sie haben ja selbst zwei relativ kleine Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter. Wie erklären Sie denen, was der Wolf wirklich ist? Wie reden Sie mit ihnen darüber?
Naja, also die haben ja von uns nicht gelernt, dass der Wolf was Böses ist. Von daher muss ich jetzt nicht viel Aufklärungsarbeit
betreiben. Aber die kennen
das
Märchen natürlich, ne? Der Wolf und die sieben Geißlein, Rotkäppchen.
Tatsächlich haben wir denen das noch nie vorgelesen.
Ach, Sie enthalten denen deutsches Kulturgut vor. Aber mal im Ernst, also Ihr Sohn hat, glaube ich, mal einen echten Wolf gesehen, ne?
Ja, das ist total unwahrscheinlich gewesen. Das war in Sachsen-Anhalt und habe dort meine Wolfsfotografie vorbereitet und er wollte unbedingt einen Wolf sehen. Und habe gesagt, ich glaube, das wird nix. Und dann sind wir halt zusammen rausgefahren. Ich habe nach Spuren gesucht. Ich habe dann auch da Fotofallen hängen, um praktisch Zentren der Aktivität ein bisschen rauszukriegen und zu wissen, okay, wo lohnt es sich denn, sich anzusetzen? Und im Zuge dessen haben wir dann tatsächlich mitten um 12 Uhr plötzlich einen Wolf gesehen. Und er hat ihn entdeckt. Und das war gegen jede Regel, gegen jede Wahrscheinlichkeit, aber naja, kommt halt auch mal vor. Und er war stolz wie Oscar natürlich.
Und seitdem ist er angesteckt vom Wolfsfieber.
Er findet das super, er will da immer wieder hinfahren und will Spuren suchen und findet das alles klasse. Und im nächsten Jahr haben wir dann auch noch einen Bär zusammen gesehen, das fand er auch toll. Also es erscheint so, sich dafür zu interessieren, ja.
Was sagen Sie denn, brauchen wir wirklich so eine Art Willkommenskultur für Wölfe auch schon für Kinder?
Na, also ich denke, es kann nicht schaden, wenn die Kinder ohne Vorurteile aufwachsen. Also das größte oder ein großes Problem bei der Rückkehr der Wölfe ist natürlich, dass die Menschen keine Erfahrung haben. Überall dort, wo die Wölfe auftauchen, ist das Prinzip erstmal dasselbe. Die Leute wissen nicht, was sie erwartet. Sie sind verunsichert, weil ihnen die Erfahrung fehlt. Und im Laufe der Zeit ist es dann so, dass sie merken, dass nichts passiert. Und dann werden diese Stammtischgespräche auch immer leiser. Und man kann, glaube ich, sagen, die Zeit arbeitet für die Wölfe.
Zum Stichwort, dass nichts passiert. Können Sie noch mal in die Kiste greifen? Da ist ein, glaube ich, ganz passendes Bild dazu. Vielleicht können Sie mal beschreiben, was Sie dort sehen.
Also okay, wenn ich sage, es passiert nichts, dann meine ich damit die Menschen.
Ja, aber es passiert schon was.
Ja, natürlich. Also Nutztiere werden angegriffen. Also auf dem Bild sehe ich jetzt gerissene Schafe. Und das findet statt. Das ist
ein nächtlicher Wolfsangriff.
Das ist völlig korrekt, ja.
Das war eine Attacke in Brandenburg. Da hat ein Wolf in einer Nacht 7 Schafe und 23 Lämmer gerissen. Man sieht auf der Weide die toten Schafe. Das ist ein bisschen ekelhaft, ehrlich gesagt, mit herausgerissenen Eingeweiden. Warum tötet der Wolf denn auf einmal 30 Tiere in einer Nacht? So viel kann er doch nie auf einmal fressen. Ist da so eine gewisse Blutlust?
Nein. Das ist ein Verhalten, was auch nur in so einer künstlichen Situation zustande kommt. Also wenn die Wölfe jetzt Rehe oder Hirsche jagen würden, dann hätten sie gar nicht die Möglichkeit, 30 Tiere zu töten, weil die anderen natürlich abhauen. Aber jetzt in so einer Weide, zum einen ist dann ein Zaun drum, das heißt, die Tiere können in der Regel nicht abhauen. Und zum anderen haben die Nutztiere häufig gar keinen natürlichen Fluchtreflex mehr. Sie haben keine adäquate Reaktion auf einen Räuber mehr. Das war nicht nötig, solange sie in menschlicher Obhut waren. Und das wird ihnen halt jetzt häufig zum Verhängnis.
Aber können Sie verstehen, dass Schäfer in so einer Situation so einen gewissen Hass gegen den Wolf entwickeln? Weil sie haben ja auch eine Beziehung zu ihren Tieren, ne?
Selbstverständlich, natürlich. Also ich glaube, jeder Wolfsangriff ist, auch wenn im Grunde nur 1% der Wolfsnahrung Nutztiere sind, das ist natürlich kein Trost für den Betroffenen. Man muss dem aber gegenüberstellen, dass der Wolf ja auch in sehr vielen anderen Kulturlandschaften lebt, auch in Europa, zum Beispiel auf dem Balkan, zum Beispiel im Mittelmeerraum oder auf der Iberischen Halbinsel und in Osteuropa auch ganz viel. Und dort, wo jeher große Wolfsbestände gelebt haben, dort hat sich natürlich auch diese Nachbarschaft erhalten von Menschen und Wildtieren. Und da gibt's einfache, aber effektive Mittel, um so eine Nachbarschaft zu gewährleisten. Und das sind zum einen Schutzhunde, also Herdenschutzhunde und Zäune. Mhm. Und wenn man das anwendet, dann kann man so eine Nachbarschaft ganz gut hinkriegen. Und weil die Wölfe bei uns weg waren, haben wir das nicht mehr angewendet, weil es bequemer war. Mit der Rückkehr der Wölfe muss man sich im Grunde an dieses alte Wissen erinnern und sagen, okay, das ist natürlich unbequemer als vorher, aber wenn man so eine Nachbarschaft hinbekommen will, dann muss man das halt wieder machen. Im Umkehrschluss muss man natürlich auch alle Nutztierhalter, die davon betroffen sind, unterstützen. Man kann jetzt nicht sagen, naja, wir in der Stadt, wir finden das halt schön, wenn die Wölfe wieder da sind, nie auf dem Land. Ihr könnt sehen, wie ihr damit zurechtkommt. Das geht natürlich nicht. Sondern man muss dann ganz klar allen Betroffenen dabei helfen. Das ist völlig richtig.
Das ist ja genau das Thema, das Sie so interessiert. Wie können Menschen und wilde Tiere friedlich zusammenleben? Sie schreiben in Ihrem Buch, Wölfe haben gezeigt, dass sie mit uns leben können. Nun müssen wir zeigen, ob wir mit ihnen leben wollen. Wie viel Hoffnung haben Sie denn, dass das gelingt?
Langfristig habe ich da große Hoffnung, dass das gelingt. Es wird sicherlich nicht ganz geradlinig verlaufen, denn wenn jetzt irgendjemand halt Nutztiere verliert durch Wolfsangriffe, dann wird es wahrscheinlich immer mal wieder passieren, dass irgendjemand in Selbstjustiz Wölfe tötet. Das ist schade und ich hoffe auch, dass das natürlich nicht passiert. Ich glaube aber, dass es realistisch ist, mit sowas zu rechnen. Aber langfristig gesehen wird, glaube ich, die Mehrheit der Wölfe ohne Probleme mit den Menschen leben. Und deswegen, glaube ich, wird das funktionieren auf Dauer.
Wir werden das weiter beobachten. Dankeschön, Axel Gumille. Biologe, Filmemacher und Fotograf. Sein Bildband Deutschlands wilde Wölfe ist im Verlag Freda King und Thaler erschienen. Das war hr-info, das Interview, den Podcast und weitere Infos finden Sie wie immer auf hr-info-radio.de. Mein Name ist Mariella Milkova.